Einerseits habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Reserve mehr hatte für sowas, für so einen zusätzlichen Moment emotionale Arbeit. Also, oder diese Prozesse fordern ganz viel Energie. Und wenn, dann merkt man, man hat gar keine mehr. Und das andere war, das zu sehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie wertvoll das eigentlich ist. Und das war so ein Stoppschild, wo ich so dachte, jetzt nehme ich den Mut zusammen und gucke wirklich auch meine Situation nochmal an. Mit dieser Einsicht habe ich das dann hin, also konnte ich das. Und dann habe ich wirklich gesagt, so will ich nicht weitermachen, weil sonst falle ich auch irgendwann um.
Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. In dieser Podcast-Folge ist die wundervolle Andrea Deberitz zu Gast. Andrea ist Life-Coach, Mentorin und Mentaltrainerin. Sie unterstützt veränderungswillige Menschen dabei, nach ihren eigenen Vorstellungen ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und sich zu erlauben, persönlich und beruflich ein sinnerfülltes Leben zu starten. Nach mehr als 20 Jahren Selbstständigkeit als Architektin mit eigenem Büro wagte sie mit Mitte 50 den Ausstieg und Neuanfang. Ihr ist es ein Herzensanliegen, dass die Menschen sich endlich aus ihren beklemmenden, fremdbestimmten Arbeits- und Lebenssituationen befreien können, im vollen Vertrauen in ihre eigene Kraft und Fähigkeiten die wahre Leidenschaft zum Beruf machen. Wir sprechen im Interview darüber, wie auch du endlich frei vom Erwartungsdruck anderer erfolgreich deine wahre Leidenschaft zum Beruf machen kannst. Dafür bekommst du Tipps, wie du deinen Mutmuskel trainieren kannst. Außerdem gibt es exklusive Insights in Andreas spezielles Mental-Coaching-Seminar, dem Feuerlauf, und sie verrät, was ein Gang über die heiße Glut alles verändern kann. Liebe Andrea, herzlich willkommen im Intuitionsgeflüster-Podcast.
Liebe Christine, ich danke dir herzlich für die Einladung und für die Anmoderation, die mich jetzt schon sehr wieder in Begeisterung versetzt, wenn ich das so höre, was du sagst. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir bin und mit dir dieses Gespräch führen darf. Und ja, ich hoffe, ich kann meine Begeisterung mit anderen teilen und einige damit anstecken.
Ich bin absolut davon überzeugt, liebe Andrea, weil so wie ich dich kennengelernt habe und auch von deiner Energie her, mich hast du schon komplett davon überzeugt, von dem, was du tust. Und das wirst du sicherlich auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen übertragen. Ich finde es immer ganz spannend, so den Lebensweg von meinen Interviewpartnerinnen zu erfragen. Du hast den Beruf der Architektin erlernt. Was war der Grund, dass du dich damals dafür entschieden hast?
Das ist jetzt eine schöne Formulierung, die du wählst. Ich habe mich dafür entschieden, eigentlich als Kompromisslösung. Also ich glaube, es ist nicht so selten, dass gerade die Menschen in meiner Generation, so jetzt Mitte, Ende 50, in einer Zeit aufgewachsen sind. Also ich kann sagen, ich hatte eine ganz normale Kindheit, ja, also mit zwei großen Geschwistern in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und meine Eltern haben immer für uns das Gute und Beste gewollt und haben aber natürlich aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer Kindheit dieses Überlebensmodell kennengelernt, ja. Also es ging immer um Existenzsicherung und Arbeiten und erst die Pflichten erfüllen und alles sozusagen die Basis zu sichern, das war das größte Anliegen. Und da ging es natürlich nicht um Kreativität oder um Inspiration oder um Experimente machen oder so was ausprobieren, sondern es ging ums Funktionieren, um pragmatische Alltagsdinge. Und ich sage mal, Arbeit war immer genug da, ja, weil so nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich war so, also wird mir zumindest nachgesagt, ein sehr lebendiges, fantasievolles, neugieriges Kind. Und das wurde immer sehr im Zaum gehalten, mein Temperament. Und das war natürlich, ich sollte ja irgendwie lebensfähig werden. Und da hörte man dann eben, oder kennen vielleicht auch einige von euch, so die Sätze, ja, lass den Quatsch und was soll der Unsinn und sitz endlich still und frag nicht so viel. Und experimentieren war halt auch so eine Gefahr, wurde auch nicht unterstützt oder gefördert, weil ja, das hätte ja im schlimmsten Fall bedeutet, wenn man nicht sicher sein konnte, dass was Brauchbares rauskommt, dass man Kraft und Zeit und Energie verschwendet und im schlimmsten Fall sogar noch Geld. Das kam also nicht in Frage. Also wie soll man dann rausfinden als Kind, was so in einem steckt und was man so für Talente und Begabungen hat? Also das wurde einfach nicht gefördert und unterstützt von meinen Eltern, die das auch selber für sich nie sich gegönnt haben. Ja, und wenn man dann in das Alter kommt, wo man sich plötzlich entscheiden soll, wie der Berufsweg mal später aussehen soll, ist die Frage, wie kann man diese Entscheidung treffen? Wie kann man so eine wesentliche, wichtige Entscheidung fürs Leben treffen, ohne zu wissen, wer man überhaupt ist? Zumal das in so einem Alter mit 14, 15 sowieso nicht so einfach. Und ja, ausprobieren kam auch an dieser Stelle nicht in Frage. Man hat halt was gelernt, dann hat man den Beruf angefangen und dann hat man irgendwie seinen Weg gemacht. Und ich hätte gerne, ja, vielleicht was Kreatives machen wollen, aber ich konnte mich auch nicht so gegenüber meinen Eltern durchsetzen, weil ich hatte nicht so konkrete Vorstellungen und habe auch nicht den Eindruck gehabt, als hätte ich wirklich meine eigenen Entscheidungen treffen können. Ich hatte auch gar nicht gewusst, wie. Und mein Vater hatte halt eine Verbindung ins Bauen, in den Baubereich, im Bausektor. Und ich habe so gedacht, hinter irgendeinem verstaubten Schreibtisch versauern als Technologe oder als Bauingenieur oder Statiker oder so, das dachte ich, das ist so gruselig. Und dann war so der Lichtblick Architektur. Ein Cousin von mir hatte das Studium begonnen und dachte, na gut, da habe ich vielleicht so ein bisschen Kreativität noch im Ausblick. Und dann war das der Kompromiss, also mich auf das Architekturstudium einzulassen. Und die Basis dafür war, also günstig ist, es war so ein Numerus Clausus Studium, es war nicht so einfach da reinzukommen, man musste eine Eignungsprüfung bestehen und so. Und es war von Vorteil, wenn man baupraktische Erfahrung schon mitbrachte, also habe ich eine Maurerlehre gemacht. Maurerlehre, die Hochschulreife erlernt, also erreicht und dann habe ich das Studium begonnen. Ich habe das angefangen und es ist mir wirklich nicht so leicht gefallen in diesem, das ist ja trotzdem, die Architektur ist ja technisch sehr angesiedelt. Und habe das Studium durchgezogen und hätte auch mir nie getraut, meine Eltern wirklich zu enttäuschen und zu sagen, ich schmeiß das jetzt hin, hätte auch keine Alternative gewusst. Ja, und dann habe ich das Studium absolviert, dann habe ich den Start in die Berufstätigkeit gemeistert. Das war auch so ganz übergangslos, fand man dann seinen Job. Und dann habe ich losgelegt. Und ja, nach eigentlich 2-3 Jahren schon war klar, also in dieser Struktur komme ich jetzt auch nicht so zurecht, habe ich mich selbstständig gemacht. Hätte ich damals nicht gedacht. Es war so ein Zufallstrefferangebot von außen. Und hätte ich mal nicht gedacht, dass ich dann 20 Jahre in diesem Beruf das durchziehe. Ja. Pflichtbewusst und zuverlässig, leidenschaftlich engagiert. Also mit dem, was es war, eben so. Mhm. Habe ich gelernt. Also mache ich das jetzt so gut ich es konnte.
Gab es bei dir einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, okay, ich will so nicht mehr weitermachen? Gab es das oder war das eher ein schleichender Veränderungsprozess?
Nein, es war wirklich ein Stoppschild. Also es ist so, ich habe beim Studium schon überlegt, ob ich das zu Ende bringen will. Also so auch mit so einer inneren Verzweiflung, passt das, kann ich das und so. Und dann hat man ja auch immer den Vergleich nach außen zu den anderen Kommilitonen und so. Aber ich habe es durchgezogen. Dann habe ich natürlich am Anfang Glück gehabt. Ich hatte Kollegen getroffen, die erfrischende Lebenssichten hatten. Wohn- und Lebenskonzepte, alternative Umgangsformen auch gepflegt haben und auch Innovationen gebracht haben im Umgang in der Arbeit, in der Arbeitsstruktur. Das hat mich erfrischt. Ich habe sehr viel gelernt damals, habe sehr viel Input gehabt. Das hat mich vielleicht ein bisschen abgelenkt von dem Inhaltlichen. Ich wurde auch mit Aufgaben konfrontiert, die ich mir herausgefordert habe. Mein Chef hat mich sozusagen auch herausgefordert. Ich war damals dann alleinerziehend und er war selber alleinerziehender Vater. Das hat also alles gut so gepasst von der Spannung her, ja. Aber es gab immer wieder Momente, wo ich so erschöpft war, über die Jahre immer häufiger, weil die Arbeitsstrukturen haben sich auch immer mehr, wurden immer stressiger. Also immer mehr Technik, immer mehr Digitalisierung und immer mehr grober Umgang. Also dieses um den Erfolg ringen oder sich gegenseitig übervorteilen wollen. Es fehlt das Vertrauen. Es ist also dieses Miteinander ringen um Ergebnisse wurde für mich immer schwieriger durchzusetzen. Und der Punkt kam immer häufiger zu sagen, wie soll das weitergehen? Aber ich hatte keinen, ich habe mir die Zeit nicht wirklich genommen, zu überlegen, was will ich alternativ machen? Also ich hatte keine Zeit mehr genommen, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich tun? Ich kann ja auch nichts anderes. Und ich war alleinerziehend, ich wollte Sicherheit für mein Kind. Ich habe mir die Zeit nicht genommen, dann hatte ich keinen Plan, also hatte ich auch keinen Mut, irgendwas zu verändern. Und der Auslöser war dann, vor ein paar Jahren ist mein Bruder plötzlich schwer krank geworden, mein großer Bruder. Und der hat es also innerhalb von 3 Monaten hat es ihn auch das Leben gekostet. Er hatte also auch keine Kraft mehr, wieder gesund zu werden. Der hat auch immer viel gearbeitet, immer als Pflichten erfüllt und immer seine Sachen, seinen Mann gestanden sozusagen und immer irgendwie, wo ist Arbeit, hier bin ich, ich tue das. Ne? Und hatte so geträumt von dem Leben nach der Arbeit, als Rentner kann er dann irgendwas machen, noch was ihm Spaß macht. Also dieses Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das steckte in ihm genauso drin wie auch in mir. Und das hat für mich, das hat mich so schmerzlich erwischt, also es hat mich so umgehauen. Einerseits habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Reserve mehr hatte für sowas, für so einen zusätzlichen Moment emotionale Arbeit. Also, oder diese Prozesse fordern ganz viel Energie. Und wenn, dann merkt man plötzlich, man hat gar keine mehr. Und das andere war, das zu sehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie wertvoll das eigentlich ist. Und das war so ein Stoppschild, wo ich so dachte, jetzt nehme ich den Mut zusammen und gucke wirklich auch meine Situation nochmal an. Mit dieser Einsicht habe ich das dann hin, also konnte ich das. Und dann habe ich wirklich gesagt, so will ich nicht weitermachen, weil sonst falle ich auch irgendwann um. Das war der erste entscheidende Schritt, zu sagen, ich nehme keine neuen Aufträge mehr an. Ich wusste noch nicht, wie es weitergeht. Und habe dann aber diesen Moment erstmal genommen und habe dann auch noch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie es jetzt werden soll. Aber es gab sozusagen, schleichend war das vorbereitet, aber der eigentlich entscheidende Punkt kam von außen.
Und auch so in der Arbeit mit deinen Coaches oder beziehungsweise Klienten, was beobachtest du? Was sind da so Gründe, warum Menschen lieber am Status quo festhalten, lieber pflichtbewusst die Erwartungen der anderen erfüllen, als jetzt zu sagen, okay, ich spüre, da ist zwar was in mir, ich gehe dem jetzt nach, aber ich wage es nicht.
Das macht, also darüber denke ich sehr viel nach, weil das natürlich auch genau der Punkt ist, der mich dazu letzten Endes bewogen hat, in diese Richtung als Persönlichkeitstrainer zu gehen, auch mit meinen ganzen Herzensangelegenheiten miteinander gut zu kommunizieren, gute Lösungen und zu finden, miteinander das Leben schöner zu machen und angenehmer zu gestalten. Und ich denke, der Frieden beginnt in einem selbst. Ja, wenn man Frieden in der Welt schaffen will, dann beginnt der Frieden in einem selbst. Das ist die größte Aufgabe, die man hat. Und warum Menschen aus diesem Bereich erstmal nicht rausgehen, warum sie das alles so weiter beibehalten, was sie gerade haben, obwohl sie es eigentlich belastet und auch stresst über die Maßen oder viel mehr Energie kostet, als es ihnen gut tut, das ist eine gewisse Angst, in die Unsicherheit zu gehen. Und ich sage mal, wenn ich nach Lösungen suche, ja, was beruflich in der Ausrichtung ja ist, mehr Sinn, mehr Leidenschaft, mehr Entspannung, weniger Stress, mehr Zeit für sich. Das heißt am Ende ja nichts anderes als, sie vermissen die Verbindung zu sich selbst. Und diese Verbindung zu sich selbst herzustellen, oder warum ist das so? Das habe ich vorhin beschrieben, in der Kindheit, wenn uns ständig immer von außen gesagt wird, was gut für uns ist, was wir tun sollen, was wir lassen sollen und wir das eigentlich. Das ist natürlich, das ist die Generation unserer Eltern, hat das so gelernt und die hat das an uns weitergegeben. Das ist zum Glück heute anders. Dann ist diese Gelegenheit zu erspüren, ja, was brauche ich, was tut mir gut, was will ich gerne, diese Intuition auch zu haben, ne, die ist sozusagen außer Betrieb gesetzt worden. Und diese wieder zu finden, also dass, wenn ich diese Verbindung zu mir wieder herstelle, das heißt, der Kopf denkt, was er will, also der muss ein klares Ziel haben, er muss sich Zeit dafür nehmen, auch wieder auf die Suche zu gehen, in diese Fantasie-Intuition reinzugehen, ja, also sich was vorzustellen, sich zu erinnern, wo war es denn mal schön, was tut mir gut, das ist schon die erste Mutprobe, ja, weil das kann sein, dass das den Schmerz antriggert, den ich vielleicht als Kind hatte, wenn ich bestimmte Dinge zurückhalten musste oder wenn ich für, ja, meine Wildheit oder Kreativität oder für meine, ja, für meinen Unsinn auch bestraft wurde, dann verstecke ich den ganz hinten in meiner Schatzkiste, sodass der nicht irgendwie mir nochmal irgendwie Ärger bereiten kann. Und das wieder vorzukramen, das ist schon die erste Mutprobe. Und das zweite ist natürlich, in dieses Fühlen dann wieder reinzugehen. Ja? Also wenn ich das abgeschalten habe und gesagt, naja, wenn ich jetzt immer noch Programme irgendwie funktioniere und Pflicht und so, dann schalte ich mein Gefühl ein bisschen ab und das ist also auch eine Mutprobe, auch sich darauf wieder einzulassen, das auch wieder vorzulocken. Und das ist vielleicht auch eine Form des Trainings wieder, ja, dass den Mut, den Muskel langsam wieder geschmeidig zu machen und das demjenigen als, naja, dass es Freude machen kann, ne? Also so diesen Weg der kleinen Schritte zu gehen und auch Erfolgserlebnisse zu haben und sagen, ich finde wieder den Weg zu mir. Und das beides zusammen bringt dann auch den Mut, diesen ersten Schritt zu wagen. Die Sicherheit kommt aus dem, ich weiß, was ich will, ich kann das, also ich mache das jetzt, ja. Und das sind so diese, und warum das eben nicht passiert, das ist der erste Punkt, diesen Mut zu haben, erstmal sich die Zeit zu nehmen, sich Zeit zu nehmen für sich und den Mut zu haben, hinzuschauen. Und das ist das, was ich beschrieben habe. Das, wozu ich andere ermuntern möchte, wartet nicht, bis der Einschlag von außen kommt. Im schlimmsten Falle ist es nicht der Einschlag nur von außen an einem nahestehenden Person, oder es kann auch der Einschlag bei einem selbst sein, dass man plötzlich krank wird. Ja, das wäre noch viel schlimmer. Also nicht zu warten, bis es zu spät ist, sondern rechtzeitig die Bremse zu lösen. Das ist sozusagen diese Einladung, die ich gerne ausspreche. Und ja, diese Hand zu reichen, das ist möglich. Ja. Also auch als Beispiel zu dienen, sagen, ja, man kann das schaffen.
Absolut, ja. Und du bist ein wundervolles Beispiel dafür, was eben alles möglich ist, wenn man sich einmal von den Erwartungen des Außen befreit und ein Stück weit und wieder mehr bei sich selbst ankommt. Bei dir ist es ja auch so ein bisschen zu sagen, die wahre Leidenschaft wieder zu entdecken. Du hast jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben, dass man, was da eben notwendig ist, dass man wieder mit sich in Verbindung kommt. Gibt es da so konkrete Tipps, die du dafür hast? Vielleicht so ein, zwei, die man so direkt umsetzen kann?
Also das Erste, was wirklich ganz einfach ist, dieses erstmal in den Ruhemoment kommen. Ich fange wirklich jetzt mal ganz kurz nur klein an, weil das nicht sonst so viel auf einmal werden soll. Das ist schon für mich die erste Herausforderung gewesen. Setz dich einfach mal 10 Minuten hin und mach nichts. Und das übe jeden Tag. Das habe ich also, ich bin so zappelig dann, also natürlich ist das wie ein, als würde man immer davonrennen wollen, vor diesem Moment des Spürens, ja, weil das auch am Anfang vielleicht mal wehtut. Zweiter Tipp, schreibe ein Erfolgstagebuch. Schreibe jeden Morgen oder abends, bevor du ins Bett gehst, 3, besser 5, die Dinge auf, kleine, kurze Sätze oder Worte, die dir gut gelungen sind an dem Tag. Das heißt, je öfter ich das tue, ich merke, ich mache das jetzt schon ganz lange, das können kleine Sachen sein. Ich habe heute eine schöne Wolke am Himmel gesehen, oder ich habe heute jemandem ein nettes Wort gesagt, oder ich habe jemandem die Tür aufgehalten, oder ich habe ein Telefonat geführt, was ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Also das wird sich mit der Zeit vielleicht auch steigern, und diesen Moment innezuhalten und das mal versuchen zu spüren, und das entwickelt sich. Ja? Und das Dritte ist bewusstes Atmen. Also das ist auch was ich jetzt so, das kennen hört man ja überall, ja, aber wirklich mal in diesen Momenten dieses ruhige Ein- und Ausatmen bewusst zu machen. Der erste Schritt ist wirklich, sich wieder bewusst zu werden, im Hier und Jetzt zu sein, die Wahrnehmung zu schulen, okay, ich stehe auf dem Boden, ich sitze auf dem Stuhl, ich habe die Hände auf dem Tisch, ich halte den Stift. Das sind zwar, klingt einfach, aber probiert's aus, ihr werdet sehen, am Anfang ist es doch ein bisschen irgendwie tricky. Ja? Die einfachsten Dinge. Ich schlucke den Kaffee und habe gar nicht gemerkt, dass ich eine Tasse Kaffee ausgetrunken habe.
Danke für diese Tipps. Und ich finde gerade diese Sachen, ne, wo man denkt, okay, ja, weiß ich eigentlich, habe ich vielleicht auch schon mal gehört. Aber mit der Umsetzung, das ist ja immer die Herausforderung. Ja, dieses Wissen, was wir alle haben. Und ich glaube auch, ne, dieses Überfluss an Wissen eben in Umsetzung zu bringen. Und nicht mehr nur zu denken, ah ja, das mache ich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, sondern sich bewusst die Zeit eben im Hier und Jetzt zu nehmen.
Das ist genau das, was ich entdeckt habe auf dem Weg, was mir auch so viel Mut auch gemacht hat. Also wenn ich sage, ich brauche jeden Tag eine halbe Stunde, habe ich nicht, das schaffe ich nicht und das mache ich vielleicht mal 3 Tage und dann lasse ich es wieder sein. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, 1 Minute, diese 5 Dinge aufschreiben, ne? Muss ja keine Seite schreiben. Wenn ich geübt bin, 2 Minuten, okay. Und wenn ich das zu einem Ritual mache, dann geht das, dann diese 2 Minuten habe ich, ja. Also wo ich denke, das kann mir jetzt niemand, da kann ich mir selber auch nicht in die Tasche lügen und sagen, das schaffe ich nicht, ne, habe ich keine Zeit. Ja, oder so ein Spiegelübung am Morgen sagen, das ist wirklich was Schönes, da lache ich manchmal drüber. Ich gehe ins Bad, stelle mich vor den Spiegel und sage erstmal 2, 3 Sätze, guten Morgen, lieber Andrea, schön, dass du da bist. Da habe ich mich so dran gewöhnt. Das dauert nicht mal 30 Sekunden. Und das entwickelt sich aber zu einem warmen Mantel, den man anhat. Auch im Sommer, ja. Aber das ist wie, man ist, also ich fühle mich geborgen mit mir. Und das ist so der erste einladende Moment, wo ich in diese innere Verbindung wieder gehen kann. Ich habe einen Bezug zu mir, ich lerne wieder, mir zu vertrauen. Ich spüre, ist es warm, ist es kalt, ist es hart, brauche ich das, habe ich Durst? Das einfach zu trainieren.
Dankeschön dafür, liebe Andrea. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Mut gesprochen und besonders viel Mut erfordert es, übers Feuer zu laufen. Erzähl einmal, wie bist du damit in Berührung gekommen mit dem Feuerlauf?
Ich finde diese Verführung, die du jetzt gerade mir so hältst, das merke ich so, dass da werden alle Geister in mir wach. Als ich auf der Suche war nach dem, was ich nach meiner Architektur, nachdem ich mein Büro zugemacht hatte, dann oder auf dem Weg zu gesucht habe, war, dass mich das Menschliche immer viel mehr interessiert hat als das Technische. Also die menschliche Entwicklung, warum sind Menschen, wie sie sind, was brauchen die, wie kann es gut gelingen, dass sie sich gut verstehen, ne? Dass man schöne Dinge miteinander schaffen kann. Und das war irgendwann klar, dass ich das schon in meiner Architektentätigkeit immer gesucht habe. Dann habe ich das Spüren geübt, hatte mir auch Unterstützung dafür gesucht dann und habe dann mir viel mehr Wissen angeeignet. Und dann war irgendwann klar, ich will Persönlichkeitstrainer werden. Dann habe ich auf der Suche nach einer Ausbildung, habe ich ein Institut gefunden mit vielen Ausbildungstools und da tauchte dieses Wort Feuerlauf auf. Ich hatte das vorher, wie das manchmal so ist mit dem blinden Fleck, nie gehört, nie gesehen. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich, weil ich dachte, Techniker bin ich auch, ne? Wie soll das gehen? Ja, habe ich gelesen, was das ist, Bauhaus überheißen, geht doch niemals. Ne? Und dann habe ich gesagt, das musst du jetzt ausprobieren, sonst kriegst du das nicht raus. Du willst wissen, was machen die mit dir, dass das funktioniert. Okay. Und meinen ersten Feuerlauf habe ich dann erlebt und mit so einer gewissen Skepsis, ne, dieses Seminar erlebt. Und dann habe ich gesehen, da waren einige dabei, die sind schon mehrmals über die Glut gegangen. Die kannten sich schon aus mit dem Ritual. Die haben schon mit den Hufen geschaut. Die konnten es kaum erwarten. Und dann habe ich so erst geguckt, bis die ersten so drüber gegangen waren, die ersten 2, 3, ne. Und dachte ich, das geht tatsächlich. Ich stand vor der Glut und habe gesagt, never. Das, und dann dachte ich, jetzt mache ich das auch. Habe ich mich angestellt. Und dann bin ich da. Also bestens vorbereitet. Ich wusste, dass ich das kann, ja, aber dieser erste Schritt. Und dann bin ich da drüber gelaufen und dann dachte ich, wow. Und dann kam ich hinter der Glut an und dachte, ich war so geflasht, das ist so großartig, das kann doch jetzt nicht schon zu Ende sein. Das war schon alles, bin ich gleich nochmal gegangen, weil ich das nicht fassen konnte, dass es so leicht ging. Und das am Ende der Glut angekommen, das war wie, als hätte ich irgendwie meinen inneren Vorhang geöffnet. Es war so ein Moment, ich fühlte mich so großartig, so leicht, so glücklich und so stolz vor allen Dingen auch und habe gedacht, wow, also wenn du das jetzt kannst, ja, dann kannst du auch noch ganz andere Dinge in deinem Leben, die du nicht für möglich gehalten hättest. Das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Und das war letzten Endes so ein Impuls. Ich bin dann mit dieser Energie nach Hause gegangen und habe dann die Entscheidung getroffen, endgültig meine aktive Tätigkeit als Architektin wirklich an den Nagel zu hängen. Also es war nochmal so eine Initialzündung. Und bei der Gelegenheit kriegte ich mit, dass es die Ausbildungsmöglichkeit, also Trainerausbildungsmöglichkeit gibt und habe mich dann innerhalb von, weiß nicht, gefühlt Tagen entschieden, ich mache das jetzt, weil das hat mich so begeistert. Ich kann erstens dann so oft, wie ich will, über die Glut gehen, weil ich mir das selber ja zelebrieren kann. Und es war klar, ich möchte das gerne so vielen Menschen wie möglich ermöglichen, dieses Erlebnis, dieses reale Erlebnis, nicht virtuell, und nicht nur im Kopf. Nee, das ist richtig echt, ja. In dem Moment, wow, ja, ich kann das, ich bin dazu in der Lage. Und dieses Erlebnis, diese Referenz, die kannst du, also ich weiß nicht, was in jedem Einzelnen da losgeht und was der mitnimmt, das ist bei jedem anders. Aber das ist eine Referenz, die im Alltag immer wieder nützlich ist. Weil wenn ich so in mich gucke, es gibt so Momente, ja, da traut man sich nicht, da schiebt man was vor sich her, da drückt man sich lieber und dann denke ich, dann kommt mir das in Erinnerung und denke, Mensch, du bist barfuß über die Glut gegangen. Hallo? Du wirst doch jetzt mal den Telefonhörer in die Hand nehmen oder du wirst doch das jetzt mal anpacken können. Und dann schrumpft dieser Elefant, schrumpft einfach zur Mücke wieder zusammen und wird handhabbar. Also das ist dann eine Frage des Selbstvertrauens und diese Referenz, dieses extreme Referenzerleben, das gibt mir immer wieder für den Alltag Halt. Und deswegen finde ich das so großartig, dass ich das eben den Menschen, die das gerne mal praktisch erleben wollen, was in ihnen wirklich steckt, ja, zugänglich mache.
Deine Begeisterung ist direkt spürbar und genau, du bietest das ja auch an. Wie kann man da mit dir am besten auch in Kontakt kommen, wenn man mehr zu deinem Coaching, aber auch zum Feuerlauf erfahren möchte?
Feuerlaufseminare sind immer gebunden an bestimmte Orte, weil ich mache ein richtiges oder wir machen zusammen ein richtig großes Feuer. Wir bereiten uns unsere eigene Glut, also wir brauchen einen entsprechenden Ort dafür. Und ich habe jetzt im Oktober wieder einen sehr schönen Ort in der Nähe von Leipzig gewinnen können für mein feuriges Ereignis. Und da gibt es Ende Oktober, am 21. Oktober, die nächste Gelegenheit, ein Tagesseminar. Wir beginnen Mittag. Das geht dann bis in die Nacht, weil natürlich die Magie des Feuers und der Glut sich da am besten entfaltet. Und genau, anmelden kann man sich über meine Webseite am besten oder nimmt eben Kontakt über Telefon oder E-Mail zu mir auf, aber über meine Webseite. Ja, und das ist ja dieses Feuerlauf ist ja sozusagen ein Special Tool, ne? Ein Seminar, was ich als Spezialseminar, als Mental-Coaching Special immer mal anbiete, als Praxiserleben und ist eigentlich eine Ergänzung zu meinem Coaching, zu meinem Live-Coaching. Was ich natürlich im 1:1 anbiete. Das ist das, was mir am meisten Freude macht. Also wirklich auch in der 1:1 Situation zu arbeiten. Und ich denke, es braucht auch für bestimmte Prozesse, die wir ja jetzt auch so beschrieben haben, auch den geschützten Raum und diese Intimität und dieses Vertrautsein oder dieses Vertrauen gegenseitige. Das ist für mich sehr wichtig. Und was natürlich immer vorteilhaft ist, dass man erstmal in so einen Kennenlernprozess eintaucht. Und ich nenne das immer gerne, dieses persönliche Kennenlernen, jetzt einen persönlichen Tieftauchgang zu machen. Also wie so eine Deep Dive, also Lebensskriptanalyse. Wer bist du, was willst du, was brauchst du? Und die Gelegenheit damit auch besteht, mich kennenzulernen. Ja, also es muss ja die Chemie stimmen und Menschen sind verschieden und jeder braucht was anderes. Und man kann an der Stelle rausfinden, kann man gut miteinander reden, kann man sich vertrauen, ist man sich sympathisch und ist das auch so eine Frage des Stils, ja, wie redet jemand, wie geht jemand vor, wie moderiert er einen Prozess und so. Diese Gelegenheit gibt's und dann kann man auch über meine Webseite beziehungsweise über einen direkten Kalenderlink zu mir in diese Deep Dive, in diesen Tieftauchgang eintauchen. Ja, also das ist für mich immer die besondere Freude auch, also die Menschen auch kennenzulernen und sie einzuladen, sich zu öffnen und dann zu gucken, ob es passt. Auf jeden Fall haben sie dann ich nenne es immer so eine Art Fahrplan in der Hand, was für sie selbst die nächsten Schritte sein können und wie sie dann damit weitermachen, ist ihnen dann erstmal selbst überlassen, ob sie dann mit mir weiterarbeiten möchten oder was anderes ausprobieren oder so. Das ist dann ja ein nächster Schritt.
Wer sich da gern mehr dazu informieren möchte, zu den Angeboten von Andrea, der kann sich da auch sehr gern über den Link in den Shownotes direkt einen Termin bei ihr buchen. Liebe Andrea, wir sind am Ende vom Gespräch angekommen und da habe ich immer so eine kleine Schnellfragerunde an meine Interviewpartnerinnen. Ich würde gern von dir mal wissen, was du im der Rückblick auf dein bisheriges Leben so als bedeutsame Entscheidung einordnen würdest, die du auf Basis deiner Intuition getroffen hast.
Also es gab sicherlich mehrere, aber diese aktuell natürlich die aktuellste und die gravierendste für mich war jetzt die Entscheidung, wirklich meinen Beruf komplett an den Nagel zu hängen und neu zu starten. Und das mit einer gewissen, Entschlossenheit, aber es waren Umstände, die in meinem persönlichen Leben jetzt so eintraten, wo ich erlebt habe, so fühlt sich das an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich habe also in der Corona-Zeit meinen Vater dann gepflegt, der ist auch dann gestorben. Das war für mich nochmal eine ganz eindrücklich. Nach meinem Bruder, nach dem Erleben, war das nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Moment für mich. Das war tragisch und war auch schmerzhaft, aber es war auch sehr wichtig, dieses Gefühl, das ist dieses in Verbindung sein. Das war so deutlich, dass ich habe, jetzt ist es mir egal, ich mache das nicht weiter. Und der Feuerlauf kam dann in der Phase dazu. Das war für mich so eine ganz klare Bauchentscheidung.
Dankeschön, dass du uns da hast nochmal dran teilhaben lassen an diesem Moment. Gibt es denn eine Person, die du gern mal treffen möchtest, die du total inspirierend findest?
Oh, da gibt es ganz viele. Eigentlich so ein paar, die sind nicht mehr erreichbar. Also ich würde gerne mal einen Kaffee mit Albert Einstein trinken. Und ich würde auch mich mit Beethoven mal in irgendein Gespräch einlassen wollen. Auch die Vera F. Bügenbiel ist mir sehr, macht mich sehr neugierig, die auch leider nicht mehr lebt. Eine Autorin, ja, wahrscheinlich kennen die viele Autorinnen und Trainerinnen und auch Speakerin oder. Und aktuell würde ich gerne mal einen, also eigentlich Semi Moisho, der ist, glaube ich, da muss ich mich jetzt ganz schön beeilen, dass ich den noch erwische. Semi Moisho ist ein eigentlich der Körpersprachguru. Das interessiert mich schon ewig lange. Der lebt in Wien mit seiner Frau und ist schon, glaube ich, über 90. Also ich muss mich anstrengen. Er macht nicht mehr so viele Seminarien. Das wäre die Person, die ich noch unbedingt treffen möchte.
Ja, das klingt doch nach einer Mission, die du hast, ja?
Ja.
Und du weißt ja auch, ne, nicht so viel Zeit dazwischen lassen, sondern diesen Impulsen vielleicht auch folgen.
72-Stunden-Regel, ne?
Wer weiß, was sich da für eine Option für dich ergibt.
Stimmt, ich habe das auf meiner Liste. Ich muss das mal jetzt ganz dringend, also es fällt mir gerade ein, wie brennend heiß das in meinem Jahresplan eigentlich aufblinkt, damit es nicht mehr durch die Lappen geht, ja.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben heute, lieber Andrea.
Du hast mich herausgefordert, ich danke dir.
Gibt es denn eine persönliche Buchempfehlung, die du für die Zuhörer, Zuhörerinnen mitbringst?
Uiui, das ist genauso ähnlich wie mit den wichtigen Personen. Eigentlich auch da gibt es unglaublich viele inspirierende Bücher, die ich lese sehr viel. Also dazu vielleicht noch, ich habe damals schon gemerkt, die Stapel mit der Psychologie, Philosophie, Menschen, also ne, Körpersprache, das war der Stapel war dreimal so hoch, dick, wie die Bücherstapel, was die Architektur betraf. Hatte ich auch welche, ja, aber eigentlich habe ich immer die anderen gelesen. Die haben mich viel mehr interessiert. Und das vielleicht eins, das habe ich von einer Freundin geschenkt gekriegt vor, jetzt ist es bestimmt schon 15 Jahre her. Und zwar ist das Buch von dem Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Das war auch so ein Buch, was mich, also das ging um die sieben Wege zu beruflichen und persönlichen Erfolg. Und das war damals noch, das war schon Bestseller, war ziemlich neu, aber es war so ein Schritt in diese Richtung, die innerlich mit mir dann was gemacht hat, wo ich sage, es hat mir ganz viel geholfen, in meiner Arbeit mehr Struktur zu kriegen und mehr Einsichten, wie Dinge funktionieren. Dieses Proaktivsein, also diese sieben Wege zu verstehen und umzusetzen. Also das ist auch heute noch, ich habe das wie so eine Bibel, da sind ganz viele Seiten, da ist ganz viel Notiz drin, das nehme ich immer wieder her. Und das ist für mich so ein Prinzipiengeber und das ist ein Geländer für mich. Also darf eigentlich in meinem Bücherregal nicht fehlen.
Ja, das klingt spannend. Ich danke dir dafür, lieber Andrea, für diesen Effektivitätstipp.
Also das hat viel mit dem Inneren, genau mit dieser Verbindung zu sich selbst zu tun. Das ist diese einzelnen Schritte. Also erst muss ich mit mir aktiv umgehen und bewusst umgehen, die wichtigen Dinge zuerst. Das geht auch bis zum Win-Win-Denken und also bis zur letzten Stufe, zur Interdependenz, also mit gemeinsamen Synergien und gemeinsam Dinge tun, weil man als einzelner Mensch einfach nicht das bewegen kann, was man auf der Welt bewegen könnte, wenn man sich zusammen mit anderen an die Arbeit macht.
Zum Abschluss, liebe Andrea, deine Herzensbotschaft an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Was ist dir besonders wichtig, so als Zusammenfassung von unserem Gespräch heute?
Auch da ploppen bei mir so die Korn. Also ich habe immer das Gefühl, mein ist wie so ein Popcorn, ja. Also du gibst da ein bisschen Feuer drunter und da explodieren das. Aber es gibt so eins, da bin ich, ich mag den Goethes Faust. Das sind auch so viele geflügelte Worte drin, die mir immer wieder auch also Orientierung geben. Und das habe ich auch so als Satz auf meiner Webseite geschrieben. Das ist also ein wichtiger Satz. Also wenn du was von Herzen schaffen willst, dann muss es auch dir selbst von Herzen gehen. Und das ist genau der Punkt, der uns dahin führt, in Verbindung mit uns zu sein. Authentisch, echt, ja, lebendig. Das ist sozusagen das, was meine Botschaft ist. Also die richtigen Worte heißen, Moment, muss ich jetzt überlegen, ob ich es noch... Doch werdet ihr nie Herz zu Herz schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht.
So wundervoll, liebe Andrea. Danke dir für diese wundervollen Abschlussworte. Und ich bin davon überzeugt, dass du mit deiner Herzensenergie und dem, was du tust, weil du tust es aus dem Herzen, noch so viele mehr Menschen berühren wirst, ja, dazu ermutigen wirst, über sich hinauszuwachsen, wieder zu träumen, ja, das Unmögliche für möglich zu halten und da eben auch in die Umsetzung zu gehen. Ich danke dir, liebe Andrea.
Ich danke dir sehr für diese Möglichkeit, hier mein Feuer zu versprühen. Das, also auch die Fragen, die du mir gestellt hast, die locken mich natürlich hervor. Und da wird mir selber, das ist so ein Prozess eben, ne, um das nochmal zu beschreiben, genau das passiert, dass wenn wir uns austauschen über die Dinge mit solchen wirklichen Fragen, auch uns konfrontieren, wie unser Innerstes in Bewegung gerät. Und dann kommen die geheimen Schätze, ja, wie von selber zum Vorschein. Und wir brauchen sie eigentlich nur noch blau putzen.
Wundervoll gesagt. Ich danke dir, liebe Andrea.
Herzlichen Dank dir. Und ich wünsche auch dir viel Erfolg auf deinen weiteren Wegen. Und dass es möglichst noch viele dieser wunderbaren Gelegenheiten gibt für andere, hier mit dir zu sprechen. Ich finde das eine tolle Gelegenheit. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.